Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 64.
Tom van Orten.
Alter.
45.
Ich lebe in
Berlin.
Bei Twitter bin ich
Tom van Orten.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade
5,5.
Für eine 10 bräuchte ich
2 Flaschen Wein.
Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde:
Wir haben noch 8 Rollen Klopapier.
Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
Auf ihr Lachen.
Danach riecht meine Kindheit.
Nach getoastetem Graubrot mit Butter und gebackener Banane.
Das ärgert mich am meisten an anderen.
Ignoranz.
Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
Ignoranz.
Mein liebster Karaoke-Song.
Tequila.
Das treibt mich an.
Kreative Arbeit.
Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
Aktuell würde ich tatsächlich sagen, immer noch an bei dem Gedanken an die erotische Jeansjackensammlung.
Das bereue ich.
Niemals richtig Gitarre spielen gelernt zu haben.
Das hat Twitter bei mir verändert.
Twitter hat mich sehr viel ehrlicher gemacht.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Warum um alles in der Welt hast du Ja gesagt zu diesem Podcast-Interview?
Das fehlt in meinem Leben.
2 Flaschen Wein.
Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
Eigentlich, eigentlich.
Das ist für mich eine Versuchung.
Ich bin wirklich schwer in Versuchung zu führen, aber vielleicht ein Wohnmobil. Oder 2 Flaschen Wein.
Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
Du hast 7 Minuten.
Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
Erdbeeren essen am Nordseestrand.
Beste Schimpfwort ever.
Jeder Diminutiv, ganz egal was. Herzchen, Persönchen, Häufchen, Blödchen, bei Politessen, Knöllchen, Luder.
Tom, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Christina, schön dich nochmal zu hören, also schon wieder zu unserer gemeinsamen ersten, eigenen, zweiten Folge.
Vielleicht müssen wir das zur Einordnung nochmal kurz dazu sagen. Wir hatten ein bisschen Pech mit der Technik.
Und ja, du wolltest beichten, hast du gesagt.
Du wolltest, dass ich beichte, weil dir diese Rolle so ganz gut gefällt, desjenigen, der einfach da nur abnickt, richtig?
Ja, ich habe gedacht, also ich nicke und du beichtest.
Wir müssen euch was beichten. Diese Folge ist nicht die erste Folge, die wir miteinander aufzeichnen. Bei der ersten Folge ist einiges technisch schiefgegangen, sodass wir heute nochmal eine gemeinsame Stunde verbringen. Ich finde, es gibt bedeutend Schlechteres.
Ja, wir haben zwar viel weniger Wein, also das müssen wir auch erzählen, aber wir könnten ja trotzdem einfach das bisher Gesagte schon zusammenfassen. Dann muss man sich das ja auch, dann ist es gar nicht schlimm, dass man es nicht mehr gehört hat.
Wollen wir das so machen? Ich mache da so einen kleinen Start jetzt und dann fassen wir die letzten 69 Minuten einfach nochmal zusammen, okay?
Es ist ganz toll. So können wir das gerne machen.
Super einfach. Also, previously on in echt jetzt Podcast. Tom, wir haben gesprochen über Karaoke in Essen.
Absolut, ja. Es war wahnsinnig aufregend. Es war quasi eine Reise in meine Jugend, in Anfang der 90er Jahre, als mir noch Jeansjacken der Größe S gepasst haben. Und das war alles ganz verrückt. Der Song Tequila ist deswegen mein Lieblings-Karaoke-Song, weil dort nur ganz zum Schluss einmal jemand Tequila ruft und ansonsten ist es ein Instrumentalstück.
Du warst da ja als Moderator damals unterwegs in Essen.
Ja, absolut. Das war ich eigentlich eher unfreiwillig und ich habe das 2 Jahre lang gemacht und habe diese wöchentliche Karaoke-Show quasi zu einem Stern der Publikumsmagnetismen-Philosophie verwandelt.
Ich glaube, weißt du was, ich glaube, es funktioniert nicht, wenn wir das nochmal alles so versuchen zu erzählen, weil das war der Moment.
Es war einfach der Moment, ja, stimmt.
Das war der Moment. Wir haben virtuell gesessen an deinem Küchentisch, wir haben Wein getrunken, wir haben Manhattan getrunken, virtuell in Gedanken, allerdings ohne Kirschen, weil du sonst einen Luftröhrenschnitt bei mir hättest vornehmen müssen.
Ja.
Haben uns über so vieles unterhalten, aber ich glaube, das können wir so nicht reproduzieren. Ich glaube das nicht.
Ja, na, wir sollten vielleicht dann eine Zusammenfassung in Buchform rausbringen für denjenigen, der es interessiert hat, oder wir plaudern einfach nochmal. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich so mit der Premiere, dass du jetzt das erste Mal eine Folge zweimal aufnimmst?
Ganz okay. Ich bin ja offen für Experimente, so ist es nicht.
Ja.
Und immer, also ich finde ja immer, die Angst vor etwas ist immer sehr viel schlimmer als dann der wirkliche Moment, wenn es passiert. Wie empfindest du das?
Ja, also ich habe mich jetzt gefreut, weil ich dachte so, ach wie schön, zweite Chance quasi. Und wenn das jetzt heute doof wird, dann müssen wir das erste halt nehmen. Also es ist so eine Art Backup-Glücklichkeit, die ich dann habe. Es ist so dieses Netz, was da ist, was man aber gar nicht benutzen muss.
Wir haben uns ja wirklich, also ich würde behaupten, ganz gut verstanden, ne?
Ja, könnte man so sagen.
Und ich habe mich gefragt, ob ich dich jetzt auch Tommylein nennen darf.
Ich habe ja eigentlich dann deswegen meine Mutter enterbt, muss ich ja sagen. Also es ist ja tatsächlich so, also im Pass steht Thomas und mein Vater hat damals immer schon Tom gesagt. Und meine Mutter hatte das irgendwie mit den Diminutiven drauf. Und die hat also dann als erstes hat sie vorsichtig probiert mit Tommylein. Erst Tommy und dann Tommylein. Und dann hat sie es also komplett pervertiert, indem sie dann Tommyleinchen sagt. Dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's also bis hierhin und nicht weiter. Das macht sie aber zwischendurch, wenn wir miteinander telefonieren, macht sie das immer noch mal wieder. Also das streut sie immer wieder so zwischendurch ein. Ich habe mal versucht zu kontern mit Mütterchen, aber das war jetzt nicht wirklich, es hat nicht wirklich gezogen irgendwie. Der ging. Deswegen finde ich auch, die schönsten Schimpfwörter haben ein Diminutiv hinten dran, weil es klingt dann immer ganz fies für mich.
Also Tommyleinchen ist für mich ein No-Go, ne?
Ja. Ich auch. Ach, wie schön. Ja, aber ich finde auch, egal jetzt, wo überall dieses dranhängt, das ist dann wahrscheinlich so eine kindliche Prägung, egal wo also ein Lein oder ein Chen oder ein Le oder ein Li oder irgendwas hinten dranhängt, dann ist es sofort, ich finde es sofort beleidigend. So Persönchen oder sowas, egal, ganz wurscht.
Kindliche Prägung ist übrigens auch so ein Stichwort, weil ich gedacht habe, wir haben wirklich viel gesprochen während dieses Podcasts und haben auch viel Blödsinn gemacht und viel Späßchen gemacht. Und ich habe hinterher noch so gedacht, so wirklich viel erzählt hast du mir aber eigentlich nicht von dir.
Oh, wir haben aber ganz viele Themen gehabt, glaube ich, oder?
Wir haben also super viele Themen gehabt, aber so, dass ich jetzt gesagt hätte, Tom hat sich richtig doll weit geöffnet. Ich glaube, dass du ein Typ bist, der dafür unglaublich viel braucht, Zeit braucht. Ist das so oder kommt mir das nur so vor?
Ja, also ich glaube, das war so ein Warm-up. Das wäre dann die Stunde, wäre wahrscheinlich der Warm-up gewesen, ja. Mhm. Ja. Also doch, das braucht schon eine ganze Zeit. Aber ich habe also ja schon, du wolltest mich, um mich einzuordnen oder was, oder warum meintest du, dass ich mich nicht geöffnet hätte? Dass du wolltest mich gerne in eine Schublade stecken. Das wolltest du beim letzten Mal schon, mich in eine Schublade stecken irgendwie. Was für ein Typ ich bin, hast du gefragt und so.
Ja.
Ich weiß nicht, was das sein soll, was du damit meinst. Und
ich glaube, ich habe versucht, dich ein bisschen zu greifen. Ich habe bei dir ganz viel diesen Schelm-Charakter empfunden, also der dir so im Nacken sitzt. Ich habe bei dir empfunden, dass du sehr präsent bist. Ich habe dich auch gefragt, ob es Momente gibt, in denen du off bist. Und du hast gesagt, ja, es gibt Momente, wenn du, glaube ich, auf dem Fahrrad sitzt, da bist du off, ne?
Ja, absolut. Fahrrad, Bank, überall, wo man alleine sitzen kann, wo es auch keine zwangsläufigen Interaktionen gibt, da bin ich dann ganz bei mir. Also ich persönlich empfinde das auch, also ich bin sehr interessiert an Menschen, muss ich sagen. Ich interessiere mich wirklich für Menschen, aber bei manchen Leuten habe ich halt eben auch tatsächlich ein absolut massives Desinteresse. Also das gönne ich mir dann auch. Es gibt's auch auf Twitter, da gibt es auch viele Leute, wo wir gemeinsam zurückblicken auf viele Jahre friedlicher Ignoranz.
Mhm. Auf der anderen Seite nervt dich Ignoranz.
An genau.
An dir und auch an anderen, ne?
Ja, es ist vielleicht so eine Art leicht, ach, jetzt muss man ja aufpassen. Es ist vielleicht so ein bisschen schizophren in sich selbst. Ich weiß nicht, ob schizophren da das richtige Wort ist. Bipolar würde ich es jetzt nicht nennen. Ich will auch gar nicht in diese ganze klinische. Dann gibt's wieder viele Leute, die sagen, nein, das ist was ganz anderes. Aber es ist schon so eine Art sich selbst untreu sein mit den Ansichten. Das ist so eine Art Zwiegespaltenheit.
Ambivalenz.
Ja. Ach, das war das Wort. Danke. Es ist, heute ist es. Weißt du, gestern war der Thesaurus noch und heute, aber es ist, ja, man wird halt älter. Es ist bald 46, ist nicht mehr lange.
Wann ist es soweit?
Im November.
Im November.
Ja. Du bist Sternzeichen Wassermann, habe ich ja erfahren. Ich habe mich ja intensivst vorbereitet auf diese Podcast-Folge, indem ich ganz viele Podcast-Folgen von dir durchgehört habe. Und da ist unter anderem rausgekommen, dass du Wassermann bist, den Aszendenten. Weiß ich nicht, ob ich den noch zusammenkriege. Ich mutmaße mal, dass es Jungfrau war. Ist das Correct. Richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist schön. Ich bin Skorpion, Aszendent Löwe. Das ist so... Das passt so gar nicht. Das ist toll eigentlich. Schön.
Das ist aber eine explosive Mischung.
Ja. Ich habe es auch gar nicht mit Horoskopen und so. Aber es war mal, es trug sich zu in München. Ich habe mal eine kurze Zeit in München gewohnt, als man sich das noch, naja, leisten konnte man sich das damals auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr lange her. Und da hat mal ein befreundeter Mensch so ein echtes Geburtshoroskop erstellt. Und der hat das übertitelt mit Freude am Absurden. Also das, ich glaube, das trifft es tatsächlich. Aber ansonsten habe ich nicht viel mit Horoskopen am Hut. Bist du so ein Horoskop-Fan?
Nee, eigentlich nicht. Ich kann dem auch nur so mittel was abgewinnen. Aber ich erwische mich schon, dass ich den Wassermann dann doch ein bisschen studiere, wenn irgendwo was steht und sage, ja, ganz genau so ist es. Und gerade mit dem Aszendenten Jungfrau, ich entdecke mich wieder. Auch eine Ambivalenz. Aber ich bin sowieso ein sehr ambivalenter Mensch.
Ach, na gut, das ist ja... Ja, also aber dann Horoskope, aber nur Horoskope. Also nicht irgendwie Karten legen oder sowas. Oh,
ach doch, da muss ich dir auch was sagen. Es ist folgendermaßen, wir sind ja heute im Beichtstuhl hier. Ne? Mhm. Ich mache seit 15 Jahren mit meiner besten Freundin zum Jahresende immer eine Tarotlegung.
Ach, guck.
Das machen wir eigentlich eher aus Späßchen. Aber wir finden uns doch immer wieder. Und ich erzähle dir in einer stillen Stunde mal, was am Ende des vergangenen Jahres für dieses Jahres ja für mich drin stand. Und das passt alles wie die Faust aufs Auge.
Ich habe auch noch ein Tarotspiel hier in der Gegend rum. So ganz tolles mit Goldblattschnitt und so, also so ein richtig tolles Teil. Das schleppe ich jetzt auch seit meinem 17. Lebensjahr mit mir rum oder so. Okay. Ich glaube, ich habe es aber nicht wirklich benutzt bisher. Ich habe einfach nur gedacht, man könnte sich ja mal drum kümmern. Aber irgendwie finde ich da den Zugang nicht.
Ja. Ist ja auch wahrscheinlich alles Kokodoris. Aber wir können uns ja gerne mal verabreden, wenn der ganze Rums vorbei ist, dass ich dir zum Ende des Jahres mal eine Jahreskarte lege.
Oh, wow. Ja, doch, das wäre gut. Aber dann bestehe ich auch auf sowas wie Bleigießen oder so. Es muss dabei, also auch ich mit, aber hast du das jetzt mal gemacht mit diesem Wachsgießen? Das ist ja gruselig.
Nein.
Nee, also richtig noch mit echtem gar Blei nicht. Oder, nee, auch nicht gar nicht.
Nein, ich hatte aber auch Silvester, ich gehe dann ins Bett. Wie ist das bei dir?
Es ist tatsächlich so, ich hatte ja mit meinem Freund zusammen ganz, ganz lange Jahre einen Hund, 14 Jahre, und sie hatte eine wahnsinnige Panik immer zu Silvester vor diesen ganzen Böllern, was dann immer dazu führte, dass wir eigentlich jedes Silvester immer zu Hause verbracht haben und auch nie irgendwie auf die Straße sind mit Böllern oder so. Und deswegen ist Silvester eigentlich nie wirklich noch was für mich gewesen. Also das hat sich quasi so von selbst erledigt. Wir hatten dann ein einziges Mal, ich glaube, das war sogar zum, das war so etwas nach dem Jahrtausendwechsel, sind wir auf die brillante Idee gekommen, mit dem Tierarzt mal so ein Sedativum auszuprobieren. Und man muss sich das vorstellen, sie war also ein Schäferhund-Collie-Mischling, also schon ein ordentliches ordentliches Gerät, das Tier. Und dann haben wir also, naja, man sollte so 2-3 Zentimeter von diesem Streifen aus so einer Tube pressen. Und das haben wir dann auch gemacht, geschickterweise in Lieblingsleberwurst, wie man das dann so irgendwie unterkriegt. Und aber das hat sie dann auch weggenockt. Und dann ging das aber los und dann ist sie also wirklich durch diese Wohnung getorkelt.
Oh.
Ganz fürchterlich. Und also es war ein Bild des Grauens für uns. Und das hatte sie dann auch wirklich noch, die war 3 Tage lang, war die komplett fertig mit den Nerven. Und dann haben wir gesagt, das machen wir nie wieder. Und das kann man nicht machen. Und deswegen also Silvester immer schön kurz vor 12 die Musik ganz laut aufgedreht, damit der Hund nichts mitkriegt und mal ein paar Freunde zu Hause eingeladen. Aber sonst eigentlich habe ich zu Silvester auch eine sehr, sehr stille Beziehung inzwischen. Mhm. Warum ist das bei dir so? Also es ist ja auf der einen Seite, du willst schon wissen, was das Jahr bringt mit dieser Tarotlegung. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht so das Abschließen oder das Neufeiern oder was.
Ich glaube immer dann, wenn man muss, so auf Knopfdruck, jetzt ist Silvester, jetzt ist Geburtstag, jetzt ist Weihnachten und jetzt stellen wir so artifiziell eine Stimmung her. Hm. Das ist nicht meins. Sonst feiere ich gerne und fröhlich.
Also beim Geburtstag ist es dasselbe. Das heißt also, wenn so, nee, jetzt habe ich Geburtstag, muss ich nicht sein. Und aber nächste Woche wäre toll. Da hätte ich Bock, richtig zu feiern oder so.
Ja, wenn das Gefühl es hergibt. Also das.
Ja.
Aber wir schweifen schon wieder ab. Das war beim vergangenen Mal war das genauso. Du hast mir auch ganz viele Fragen gestellt. Du warst ganz interessiert an mir. Das fand ich auch schön und spannend. Aber wir schweifen ab, weil ich eigentlich noch damit befasst war, dich zu greifen.
So greif zu.
Dir ist das gar nicht so recht, ne? Wenn ich versuche, mir irgendwie so ein Bild zu machen, weil wir dann Gefahr laufen, dass das zu platt wird, dass das auch zu künstlich ist?
Ach, weiß ich nicht. Nee. Nee, aber ist es überhaupt interessant? Also ich weiß gar nicht. Ich führe jetzt nicht wirklich ein großartig interessantes Leben, wo also die Funken sprühen und der Glitter spritzt und wo es also eine Anekdote nach der anderen zu erzählen gäbe, wen ich gestern wieder getroffen habe, der mir erzählt hat, dass irgendwer mit irgendwem rumbumst.
Wie schade.
Ja, es ist ganz platt. Und wäre es so, und ich treffe schon mal den einen oder anderen, der dann auch erzählt, dass irgendjemand wieder mit irgendjemandem rumbumst. Aber das würde ich natürlich nie erzählen.
Ja.
In dem Podcast. Also das würde ich dir dann schon erzählen am Wohnzimmertisch, an dem wir dann sitzen würden. So, wenn das Mikrofon aus ist, das wäre sowas für hinterher.
Für hinterher ist auch schön.
Ja, oder man könnte auch sagen, es gibt ja im Journalismus gibt's ja, glaube ich, da gibt's auch ein Wort für, ne? So nach dem Motto ist nicht ich möchte nicht zitiert werden oder so und dann wird das Mikro ausgemacht und das kennt man aus diesen Hollywood-Filmen immer und ja, ich sag Ihnen das jetzt, der Präsident ist eine korrupte Sau, aber das haben Sie nicht von mir. Ja, irgendwie so. Ja, und das würde ich dann auch sagen, da würde ich sagen, boah, der hat aber mit der letztens geschnackselt und da, und aber das hast du nicht von mir.
Ich finde es so spannend, weil du dich selbst ja jetzt gerade einordnest als jemand, der hätte gar nicht so viele Anekdoten zu erzählen und da wäre gar nicht so viel Glitter. Ich habe unsere erste Folge, unseren vermasselten Versuch, habe ich sehr glitterig empfunden und sehr anekdotiös.
Anekdotiös.
Anekdotiös. Also
Anekdotiös.
Du hast so viel erzählt und ich hatte das Gefühl wirklich, also du bist so ein Mensch, man muss dir eigentlich irgendwie nur ein Stichwort hinwerfen und du hast eine Geschichte dazu. Du nimmst dich jetzt aber gerade gar nicht so wahr, ne?
Nee, das stimmt. So nehme ich mich auch nicht wahr. Also es ist mit Sicherheit so, dass da glaube ich ganz fest dran, dass jeder, dem du ein Stichwort hinwirfst, dass er da irgendeine Geschichte für hat. Also das denke ich schon. Da gibt es ganz viele Leute, die ganz viel zu erzählen haben und die dann auch viel besser vorbereitet sind auf Stichworte als ich.
Wobei, auch das ist ja wieder eine Geschichte. Du hast dich ja auch auf diesen Podcast wirklich total minutiös vorbereitet. Du hast alle Folgen gehört, du hast sie im Schnelldurchlauf gehört, du hast dich auf den Fragebogen vorbereitet. Also
ich habe mich auf den Fragebogen vorbereitet. Also das war ja noch eine ganz andere Sache, weil mit dem Fragebogen, da ging es ja eigentlich nur um eine einzige Sache. Und das, finde ich, müssen wir definitiv erzählen, um die Sache, um die es ging. Und zwar ging es da um deine Superkraft. Du hattest nämlich in deinem Fragebogen eine wunderschöne Frage drin, wie ich finde. Und die lautete so ähnlich wie, wenn du dir eine Superkraft verleihen könntest oder so, dann welche wäre das? Und ich habe nicht alle deine Podcasts durchgehört, das wäre auch wirklich sehr spooky. Aber von denen, du hast jetzt 63 bisher gemacht, von denen habe ich knapp 40 gehört. Ich glaube 38 oder so. Und dann in doppelter Geschwindigkeit, weil dann schafft man es zeitlich zumindest auch einigermaßen immer. Und dabei ist mir aufgefallen, die ganze Zeit, und es war eine ganz lange Zeit, da habe ich immer gedacht, ach Mensch, Gott sei Dank, diese Superkraft, wenn ich mal diese Frage gestellt bekäme, dann würde ich sagen, diese Superkraft wünsche ich mir. Und dann hast du aber Ralf Rute gefragt, was für eine Superkraft er haben möchte. Und er sagte sowas wie, er möchte Gedanken lesen können. Und ihr kamt dann später nochmal darauf zurück und dann sagtest du, das wäre doch eigentlich, wozu denn Gedanken lesen? Es wäre doch viel toller, wenn man alles essen könnte, ohne zuzunehmen. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal und zugenäht. Jetzt hat mir also die Christina meine Superkraft weggeschnappt. Da muss ich mir jetzt was Neues ausdenken. Das fand ich, deswegen musste ich mich auch lange vorbereiten dann. Ich wusste auch nicht, ob die Frage denn tatsächlich kommt oder ob du nicht dann hinterhältigerweise einen neuen Fragebogen erstellst, womit ich eigentlich schon rechnen musste. Ja. Ich finde das richtig schade. Also eigentlich fände ich es eine tolle Superkraft, mit diesem alles essen können, was es ist irre. Ja, aber ich finde schon, man müsste dann auch schon der Einzige sein. Also wenn das dann alle hätten, das wäre nicht so schön.
Aber wir hatten es schon verabredet in der vergangenen Folge, dass wir uns diese Superkraft teilen. Wir zwei, nur wir zwei.
Das haben wir dann gesagt, genau. Da haben wir gesagt, okay, dass wir ja, wenn das einigermaßen überschaubar ist von den Superkräften, dann also nicht alle. Also wenn alle essen können, ohne zuzunehmen, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Dann ist auch keine Superkraft.
Nee. Wir zwei wollen sehr gut aussehen.
Genau. Und der Rest schwabbelt vor sich hin.
So haben wir es verabredet. Ja,
genau.
Bist du eitel?
Ja, doch. Ist nicht jeder irgendwie ein Stück eitel?
Mhm. Ich glaube schon, ja.
Doch, ja. Also ich gehe ganz fürchterlich aus dem Leim im Moment, dieses Corona. Ich habe so eine Pandemie-Plauze gekriegt. Das ist ganz schlimm von dem ganzen Essen und der wenigen Bewegung. Und man hätte ja auch können. Und ich habe aber ganz viel im Büro gesessen, ganz viel am Klavier gesessen, ganz viel Musik gemacht und all sowas. Und es ist, da ist dann ein Pfund nach dem anderen irgendwie. Jetzt ist Lebkuchenzeit, das ist ganz schlimm.
Lebkuchen?
Selbstgebackene Lebkuchen, ja.
Oh, auch da kann ich sehr gut dran vorbeigehen.
Ich sehe da echt, warum? Warum? Was sind die Animositäten? Was ist in Lebkuchen drin, was nicht passt? Nüsse?
Ja, gegen Nüsse bin ich auch allergisch, genauso wie
Ach so.
Gegen Kirschen. Das schmeckt mir nicht so gut.
Ah. Dann ist ja Schwarzwälder Kirschtorte das absolute Killkriterium dann für dich auch, ne?
Ja. Sahne mag ich auch nicht so gerne.
Ach so. Ja. Wo ist denn das? Was ist denn der Top-Hit? Ist Rosinen? Porree?
In Bezug auf Kuchen oder?
Ja, nee, was du besonders gerne isst, ja.
Nudeln.
Ach. Mhm. Ach. Also die Nudel als solche oder jetzt wirklich mit was dabei? Also ich meine, geht's dann um die. Ja, wir können ja jetzt sagen, okay, Puttanesca oder Carbonara oder irgendwas mit Rucola und Kirschtomaten. Oder?
Jetzt erzähle ich dir, und dann kommen wir aber wirklich wieder zu dir. Du fragst
okay. Entschuldigung.
Du bist so interessiert, aber das erzähle ich dir noch. Mein allerliebstes Nudelgericht sind Spaghetti mit rotem Pesto. Mhm. Und dann kommt da noch rein Mango und Rucola.
Mango? Wow. Rucola. Das ist ja schräg. Das will ich mal ausprobieren. Ja. Und ist dann die Nudelform wichtig?
Ja, total. Also die Verfalle kommen mir nicht ins Haus. Wie sieht's aus bei dir?
Ist mir vollkommen egal.
Ja.
Ich finde schon, also so, manche muss man mit Spaghetti essen und ich finde, der ganze Rest ist alles wurscht. Ist egal, ob es Penne sind oder Farfalle oder Orecchiette oder wie sie alle heißen. Nee, ich finde, das ist vollkommen egal.
Nee, Farfalle finde ich unmöglich. Die liegen
also was,
schlecht auf der Zunge.
Was ich ganz schlimm finde, aber das ist auch eher so eine weniger, das ist so eine deutsche Erfindung, glaube ich, auch das Wort Gabelspaghetti. Gabelspaghetti finde ich ganz furchtbar.
Was sind denn Gabelspaghetti? Ach, sind das diese kleinen Hörnchen?
Ja, das sind die man auf gar keinen Fall auf eine Gabel kriegt. Es ist genau, nämlich absolut das Gegenteil. Ich war mal eingeladen, jetzt muss ich aufpassen, damit ich nichts Falsches sage. Ich war mal eingeladen zu einem unbekannten Zeitpunkt. Und es gab ein ganz tolles Essen, das ich auch nicht näher beschreibe. Und es gab einen riesengroßen Topf Nudelsalat, der aber auch einen wesentlichen Bestandteil dieses Essens ausmachte. Und dieser Nudelsalat bestand aus Gabelspaghetti und es gab nicht einen einzigen Löffel in diesem Haushalt.
Nein. Und
es war so eine wahnsinnige Anstrengung, da überhaupt irgendetwas zu essen. Und es war, ich habe dann irgendwann sehr entnervt aufgegeben. Es ist dann, ja, da werde ich dann auch ungehalten, aber
wirklich
ich habe mich. Also, ich habe mich dann im Griff, aber ich bin so persönlich, werde ich dann sehr zornig. Mir gegenüber, doch.
Innerlich?
Ja, ja. Also ich kriege dann auch einen Hass auf die Tatsache, gar nicht so sehr auf den Gastgeber oder die Gastgeberin oder das Gastgebende, sondern eher auf die Situation, also auf dieses Unvorbereite, auf dieses Fehlgeplante, auf die Fehlplanung. Das ist es. Da werde ich dann schon stinkig drauf, dass ich so denke, aber das hat man doch irgendwie im Kopf, dass man keine Löffel im Haus hat und dann kauft man doch gar nicht erst solche Nudeln, wenn man keine Löffel im, das kann doch nicht. Weißt du? So, wo man so, man ist sich doch gewahr über die natürlichen Hürden eines Haushalts. Und ja, also, wenn ich keine Suppenteller habe, kann ich auch keine Suppe, es sei denn, ich hab genügend Kaffeetassen oder irgendwas. Aber so,
du bist schon gerne vorbereitet, ne? In allen Lebenslagen. Das kann ich, glaube ich, subsumieren.
Ich bin gerne vorbereitet, funktioniert aber nicht immer. Also es ist leider.
Funktioniert es nicht, Tom?
Na, so bei solchen Interviews zum Beispiel. Es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen, wo man nicht vorbereitet ist. Das finde ich ganz... verstörend ist es nicht. Also, das ist halt, darauf muss man sich halt einlassen. Ja.
Was passiert dann in solchen Momenten, wo du merkst, du hast dich vorbereitet, du hast dich vielleicht auch auf einen Auftritt vorbereitet, du hast dich vorbereitet auf eine Geschichte im Job und es funktioniert nicht. Wirst du grün von innen? Improvisierst du?
Ich muss improvisieren, ja, absolut. Es gibt ein Beispiel dazu. Ich trete ja zwischendurch auf der einen oder anderen Bühne. Mache ja Klavier-Comedy. Und es war letztes Jahr, noch weit vor dem Lockdown im September, war ich eingeladen in Herborn in der Kulturscheune. Und zwar für den Herborner Schlumpe weg. Das ist ein gar nicht mal so unbedeutender Kabarettpreis. Und da trat ich gemeinsam auf, es waren immer Ausscheidungsabende, es waren immer zwei Künstler an einem Abend, jeder eine Dreiviertelstunde auf der Bühne. Und ich hatte diesen Abend also gemeinsam mit Sulaiman Masomi, ein ganz großartiger Stand-up-Comedian aus Köln. Und er war vor mir dran und ich war nach ihm dran. Und ich habe eine Sache in meinem Bühnenprogramm, da hat man ja nur einen kleinen Ausschnitt gespielt, wo man sich darauf bezieht, wo ich mich darauf beziehe, dass früher eigentlich so einiges besser war. Also es war nicht alles besser, aber vieles war unkomplizierter. Mhm. Und kurz vor der Pause, beziehungsweise es gab keine richtige Pause, es war einfach nur so ein kurzer Break des Moderators, der da dran war, sagt also Sulaiman Masomi, nachdem er ein Lied noch in den Saal geschmettert hatte, unter der Burka muss das Leben wohl grenzenlos sein, hat also da eine große Stimmung gemacht und sagte noch, ja, und man muss sich doch auch mal an den Wandel gewöhnen. Und sinngemäß sagte er dann, alle Leute, die sagen, früher war alles besser, das sind reaktionäre alte weiße Männer und die ewig gestrigen und meistens sind es auch Rassisten. Ja, und dann stand ich also da mit meinem Opener und dachte, ja, was machst du jetzt? Und habe gesagt, na ja, dann kannst du das ja eigentlich nur genauso sagen. Ja, es stimmt. Ich bin also der absolute Vorzeigerassist, was das angeht, der Vorzeige alte weiße Mann, der Mann voller Vorurteile. Ich glaube, das sagt er. Was sind Leute voller Vorurteile? Er sagt, ich bin das personifizierte Vorurteil, was das angeht, dass früher eben einiges besser war. Aber nicht alles, also überhaupt nicht. Und das ist sehr gutiert worden, dass ich dann da, aber das war alles zusammengebrochen. Ich dachte, Hilfe, was erzählst du denn jetzt? Du kannst doch jetzt nicht, kannst es doch nicht so machen, wie du das eigentlich wolltest. Ja, also da ist dann so ein bisschen, aber manchmal funktioniert es, manchmal geht es auch höllisch schief und dann ist es halt so, ja.
Gibt es eine Erinnerung, wo du sagst, es ist so sehr in die Hose gegangen, in welchem Bereich auch immer, dass es dir bis heute noch alles zusammenzieht bei der Erinnerung?
Möglicherweise, ich hatte mich, das ist lange her, ich hatte mich mit 19 nochmal nach dem Klavier nochmal an der Folkwang-Hochschule in Essen beworben für einen Studiengang in Komposition. Und das ist ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. Da macht man dann, da reichst du so einen Riesenstapel an Kompositionen von dir ein. Dann musst du eine Musiktheorieprüfung machen, du musst eine praktische Prüfung machen, du musst also Klavier spielen, sehr gut Klavier spielen können. Das war alles nicht so problematisch. Und dann kam es zum Kolloquium und dann saßen die 5 Graubestrumpften tatsächlich also hinter diesem Pult und er fragte mich dann, der Vorsitzende des Gremiums fragte mich dann, warum denn ausgerechnet ich meine, die Welt mit meiner Musik beglücken zu wollen und deswegen dann an der Folkwang dann doch den letzten Schliff der Komposition zu erforschen. Und ich sagte, ich möchte damit ganz gerne meine Brötchen bezahlen. Und das war natürlich vollkommen falsch. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass mich jemand fragen könnte, warum ich das denn überhaupt mache. Das war ziemlich dämlich. Aber heute finde ich, das war vielleicht für irgendwas gut. Also ich glaube schon. Also ich weiß noch, es hat dann irgendwann um diese Zeit tatsächlich eine Kompositionsgruppe ihre gemeinsame Abschlussarbeit gemacht. Die machen immer noch eine Sache, die sie zusammen machen. Und es war tatsächlich dann eine Symphonie für, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es war für 12 Güterzüge und 23 Blockflöten und 4 Akkordeons. Es war irgendwie sowas in der Richtung. Es kam auf jeden Fall die Güterzüge vor. Das wurde dann im Duisburger Güterbahnhof wurde das dann live aufgeführt mit diesen Blockflöten. Und da war ich dann wirklich froh, dass ich dann nicht Teil dessen bin. Also muss ich wirklich sagen. Aber im ersten Moment ist es heute immer noch rückblickend sehr dumm gewesen, da nicht vorbereitet gewesen zu sein.
Bereust du, dass es sich so entwickelt hat? Weil eigentlich war es ja schon dein Traum, mit der Musik auch wirklich dich komplett hauptberuflich zu beschäftigen, ne?
Naja, eigentlich mache ich das ja fast jetzt, muss man ja sagen. Und ich fand den Ausflug, ich habe viele Jahre in der Werbung gearbeitet, selbstständig auch mit eigener Agentur im Rheinland. Nee, den fand ich gar nicht schlimm. Ich bereue da gar nichts. Also das war sehr, sehr prägend auch und sehr schön auch die unternehmerische Zeit. Also wenn ich mir heute viele Leute angucke, die dann so komplett auch in dieser rein künstlerischen Sache geblieben sind, bewundere ich, dass sie vollständig in der Lage sind, alle Töpfe überall anzuzapfen und genau zu wissen, wo es öffentliche Gelder für welche Projekte gibt oder wie bestimmte Sachen in diesen Szenen zusammensitzen, auch gerade was dann klassische Musik und Theater und diese ganzen Sachen angeht, ernste Musik. Aber ich bin auch ganz glücklich über den Blick tatsächlich in die als Unternehmer dann auch relativ früh das kennengelernt zu haben und zu sagen, okay, so verdient man halt sein Geld. wenn es nicht was Schönes ist, was gefördert wird, sondern wenn man den Kunden davon überzeugen muss, dass es toll ist, was man da hat und dass er dafür Geld bezahlen muss.
Mhm. Dass sich verkaufen müssen.
Das war relativ, relativ schnell dann und ich war dann mit 25 selbstständig, also mit meinem Partner damals zusammen Und ich bin dann immer durch die Gegend gefahren und habe dann immer sofort bei den Leuten angerufen. Das waren immer so mittelständische Firmen, so 100, 150 Mitarbeiter aufwärts und dann so bis 20, 30 Millionen Mark damals Umsatz. Das sind heute so 40, 50 Millionen Euro. Firmen sind dann größer geworden. Und da habe ich dann immer geklingelt und dann war das immer so, so langsam kamen dann die ersten grauen Haare durch. Und es sagte ein Kollege damals von mir, der sagte, das ist gut, als Berater in einer Werbeagentur musst du ganz, ganz früh graue Haare kriegen, weil sonst wirst du nicht ernst genommen. Und es war auch tatsächlich so, also die ersten haben einen Schock gekriegt, als sie mich dann da gesehen haben, so mit 25. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja bloß der Juniorpartner. Und dann waren sie also alle mal ganz erleichtert. Dann haben wir gesagt, ach Gott sei Dank, es gibt noch jemand Erwachsenen in der Firma. Ja, so ist mir das damals dann gegangen, aber das war schon, also ich finde, das bereue ich überhaupt nicht, nein. Es war eine sehr schöne Zeit, oder ist, also, naja, das war.
Schau, da fällt es mir wieder auf. Ein Stichwort und eine Geschichte. Also ich, das ist mir fast unbegreiflich, wie du dich selbst so nicht wahrnehmen kannst, dass du voller Anekdoten bist.
Vielleicht, weil ich sie alle kenne. Denn ja. Ich finde sie nicht sonderlich spannend.
Okay, das kann ich gelten lassen. Das verstehe ich, ja, das verstehe ich gut. Erzählst du mir eigentlich von der Geschichte mit den Erdbeeren an der Nordsee? Da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen. Warum sind Erdbeeren an der Nordsee ein unvergessliches Erlebnis für dich?
Ja, das war ganz lustig. Wir waren damals unterwegs, ein paar Tage nur in Noordwijk und Hund dabei und alles dabei und es war im Mai. Und es gab also tatsächlich die ersten Erdbeeren da und wir hatten also ganz frisch verliebt und alles, das ist sehr lange her. Und wir hatten die feste Überzeugung, man müsste sich doch jetzt einfach irgendwie für Sonnenuntergang war es eigentlich noch zu früh, aber so ans Meer setzen mit diesen Erdbeeren. Und es wäre doch nichts toller als das. Der Hund spielt zu unseren Füßen und wir glotzen also irgendwie auf dieses Meer und essen diese ersten Erdbeeren des Jahres. Da haben wir die Rechnung allerdings ohne den Hund gemacht. Weil sie meinte also dann, dass es geht ja nun gar nicht, dass wir da permanent diese Erdbeeren essen. Sie wollte halt auch. Also sonst war das, du hast diesem Hund irgendwas anderes, Janna hieß sie, du hast ihr irgendwas anderes entgegengehalten als Fleisch. Und das hat sie also natürlich also sofort wieder ausgespuckt. Aber nicht so. Diese Erdbeeren, die waren damals wohl was ganz Besonderes für sie. Und sie hat uns also eigentlich, würde ich mal sagen, das ganze Körbchen Erdbeeren weggefressen. Und ja, ich glaube, eine hatten wir. Jeder. Und deswegen vergesse ich das eigentlich nicht, weil das war so dieses, das muss absolut romantisch sein, jetzt hier so im im beginnenden Sonnenuntergang diese Erdbeeren zu essen und auf das Meer zu gucken. Und es war das absolute Gegenteil, wir waren permanent damit beschäftigt, diesem bettelnden Hund eine Erdbeere zu geben. Und das war dann auch irgendwann gut, ja.
Bist du ein romantischer Typ? Legst du Wert auf Romantik?
Ach, ich bin, weiß ich gar nicht, ist man romantisch? Ich glaube, ich mag zwischendurch romantische Momente. Also ich mag es jetzt nicht immer. Also ich muss das jetzt auch nicht. Ich muss jetzt auch nicht immer abends irgendwie ein Kerzchen anmachen oder so. Ich habe eher so eine Allergie gegen Stehrümchen. Kennst du das? Stehrümchen, das Wort ist bekannt, ne? Ja. Also alles vielleicht ich weiß gar nicht. Es gibt ja immer diese Missverständnisse. Wir hatten das neulich mit Drückerchen.
Drückerle.
Drückerle, ein Drückerle, Drückerle, Drückerchen ist beides das gleiche, finde ich, für mich. Ja. Wobei das Drückerchen ist dann eher, also ich habe dir eine Umfrage gemacht, es sind tatsächlich 38% der Menschen, die Drückerchen eher mit den sanitären Einrichtungen verbinden, als denn dann mit einer Umarmung.
Liebe Grüße an Tom Hongs an dieser Stelle.
Ja, sehr liebe Grüße. Und da ist es im Prinzip das Gleiche mit den Stehrümchen. Manche Leute wissen das nicht, aber aber eigentlich ist es klar. Okay, also irgendein Plünn-Kram, der halt in der Gegend rumsteht. Hast du sowas? Hast du viel davon?
Überhaupt nicht.
Ich habe so eine totale Allergie dagegen. Mhm. Und deswegen ist es gar nicht so, so üblich und auch so greifbar, dass man also dann diese Romantik irgendwie abends mit einer Tasse Tee oder einem Glas Wein und dann sich irgendwelche Kerzen anmacht oder nee,
Was ist ein guter Moment in einer Partnerschaft für dich? Wann empfindest du wahre Nähe?
Wenn man sich einig ist. Ich finde ja, es ist ja so eine Partnerschaft ist ja, je länger sie dauert, ist es ja mehr Freude am Diskurs als denn dann Partnerschaft. Es ist ja dann auch der Mut zur Dissonanz, der dem Ganzen innewohnt, irgendwo, um dann einen Konsens zu finden. Also ich habe bei unserem letzten Gespräch gesagt, ich bin ein sehr konsensorientierter Mensch. Und es stimmt auch tatsächlich. Ich mag es gerne ohne Streit und ohne Misstöne und so. Was aber nicht heißt, das ist dann auch eine Art Ambivalenz, was nicht heißt, dass man sich nicht streiten kann. Also ich finde es ganz toll. Ich habe also sehr viel Freude am Diskurs. Mhm. Egal über welches Thema, ich nehme auch gerne, wenn es denn passt, nur für diesen Diskurs gerne die andere Seite ein, auch die böse, ja. Einfach nur, um diese Diskussion dann auszuleben und um dann hinterher ohne Probleme sagen zu können, ach, na ja, hast auch ein schönes Argument, dann nehmen wir doch deins. Ja, ist mir dann auch ganz wurscht. Also ich freue mich dann immer, wenn sich dann am Ende alle einig sind.
Wie tricky von dir. Mhm. Du konstruierst, um dann gütig sagen zu können, okay, ich komme auf deine Seite und jetzt haben wir einen Konsens und wir jetzt haben wir eine Nähe hergestellt.
Ja, jetzt ist es ein bisschen doof, dass ich das jetzt verraten habe. Mist, das funktioniert jetzt nie wieder. Ja.
Aber meinst du nicht, dass genau sowas in einer langjährigen Beziehung auch irgendwie auffliegt? Oder
also in langjährigen Beziehungen funktioniert es nicht. Nein, nein. Aber das funktioniert so mit Freunden und Bekannten, ist das super. Also da geht es ganz toll. Dass man also dann sagt, nein, bin ich ganz anderer Meinung. Muss man doch so und so machen. Und da kann man hinterher auch guten Gewissens sagen, nachdem man sich dann so hin und her und dann vielleicht noch ein Weinchen und dann ist es gar nicht schlimm, wenn man sagt, du hast recht, du hast ja so recht.
Was macht dich aufrichtig sauer? Wirklich sauer?
Richtig sauer gibt es eigentlich mittlerweile eine Sache, die sich manifestiert hat. Richtig sauer macht mich das Verhalten von Großkonzernen ihren Kunden vulgär mir gegenüber. Das ist ganz egal, wer das ist. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob das Banken sind oder Telekommunikationsunternehmen, ob das Stromanbieter sind. Das ist vollkommen scheißegal. Diese Art und Weise, nicht als Kunde, sondern letzten Endes als unerwünschte Nebenwirkung des Geldverdienens betrachtet zu werden, das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Was dann damit zusammenhängt, also das sind dann diese Callcenter und so, die Art und Weise, dass man nicht immer den gleichen hat und dass es als alles nicht wirklich durchdacht ist. Aber das macht mich richtig sauer. Das ist auch eine Ohnmacht, die dem Ganzen natürlich innewohnt. Und am liebsten würde ich sagen, nein, wenn ich Ärger mit irgendeinem Telekommunikationsanbieter habe, ich habe ja noch 5 andere. Aber das Problem ist ja bei denen, ist das genau so. Das ist, ich hatte das, als ich nach Berlin gezogen bin, wirklich mit der Deutschen Telekom, das muss man sagen, hatte alles auf Deutsche Telekom, Handys auf Deutsche Telekom und diesen Anschluss hier, diesen DSL-Anschluss auf Deutsche Telekom. Und das Problem ist, in dieser Wohnung hier gibt es schlicht und ergreifend keinen Handyempfang im D1-Netz, aber wirklich null. Mhm. Und das war immer sehr lustig, lustig war es gar nicht, aber es ist dann hier, das Internet hat von Anfang an nicht wirklich funktioniert. Es hat alles sehr lange gedauert. Ich hing dann immer am Küchenfenster mit diesem Handy. Und das Schlimmste war, wenn dann diese Frau an der Hotline, wenn die dann gefragt hat zum 5. Mal, ob das grüne Lämpchen brennt und dann aber hinterher schob, ich verstehe Sie sehr schlecht, die Verbindung ist ganz furchtbar. Wo ich dann sagte, das liegt auch noch an Ihrem Unternehmen. Das ist auch nicht mein Dings. Man fühlt sich einfach ganz, also diese Ohnmacht, das macht mich sehr sauer. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Ich glaube, das geht vielen Menschen so und das ist ja eigentlich, wohnt dem ja inne.
Ja. Gut, ich meine, das sind natürlich auch Situationen, das ist einfach ultra ätzend, ne? Das
ja.
Das wird so.
Ja. Ja. technisches Versagen macht mich auch so ein bisschen, ja, sauer ist eigentlich nicht, aber traurig, finde ich. Also das ist so wie mit unserem letzten Gespräch zum Beispiel. Da würde ich auch sagen, das ist eigentlich schade, dass es so wirklich, also ich hatte, das war mit diesem Mikrofon und alles und das war also ganz, ganz schlimm. Mhm. Das macht mich traurig. Ich habe gestern Abend mit meiner Mutter telefoniert. Und sie hat ein schnurloses Telefon, an dem aber die Tasten ganz fürchterlich klappern. Und sie kommt wohl immer mit der Wange, sie ist jetzt 81, sie kommt wohl immer mit der Wange gegen einen dieser Knöpfe. Und mitunter eben nicht gegen die 1, die 2, die 3 oder die 5, was man dann noch hört, sondern mitunter dann auch auf den Knopf fürs Auflegen. Ja, und dann haben sie gestern, ich glaube, 6 oder 8 Mal haben wir miteinander telefoniert, weil immer wieder das Gespräch zu Ende war. Und sie meinte dann, sie müsse jetzt noch mal jemanden von der Telekom anrufen, das ging ja nicht mit dieser Störung. Ich sage, ja, dann wird das wohl so sein. Ja. Naja.
Aber du kannst dann auch, glaube ich, so wie ich dich einschätze, auch dann ab einem gewissen Punkt wieder drüber lachen?
Absolut. Nein, das mache ich sehr gerne. Ich lache gerne. Ich lache überhaupt sehr gerne.
Du kannst über, glaube ich, viele Situationen gut lachen. Du kannst aber auch über dich ganz gut lachen. Kann das sein?
Doch. Ja, absolut. Das ist, also ich finde das auch immanent überhaupt für jeden. Ja. Also, dass man über sich selber lachen kann. Also, es ist natürlich von Vorteil, wenn man auf der Bühne steht und möchte, dass die Leute lachen, dass man auch über sich selber lachen kann. Das ist ganz wichtig. Aber ich denke auch so, im gesellschaftlichen Miteinander ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man über sich selber lachen kann. Kannst du über sich selber lachen? Ich glaube, ja. Oder? Du lachst auch die ganze Zeit. Das ist ganz schön. Du schmunzelst so vor dich hin. Das ist so eine Art Grundzufriedenheit. Ich finde es ganz toll.
Ach, du, das würde ich jetzt so allgemein jetzt nicht sagen, aber ich genieße das einfach, mit dir zu quatschen. Ich höre dir total gerne zu.
Du strahlst aber diese Grundzufriedenheit aus. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, ich habe gesagt, 5,5 ist es bei mir so ganz wichtig, dass es so eine Mittelspur gibt für mich. Und also große Ausreißer nach oben oder unten finde ich eigentlich eher unspannend. Ja. Also ich mag das, wenn das alles so glatt vor sich hinläuft und wenn man dann so zufrieden ist. Ja. Einfach so eine Grundzufriedenheit. Wenn man sagt, ja, und da ist mal was besonders schön gelaufen oder so. Ja, dann gibt es auch mal eine 6,5 in der Wertung oder eine 7,5. Aber das muss gar nicht so den weiten Ausschlag nach oben oder unten geben.
Schlagen wir doch noch einmal den Bogen, weil wir da jetzt noch überhaupt nicht drüber gesprochen haben, über Tom auf der Bühne. Ich mache das schon auch glücklich, wenn da Menschen im Publikum sitzen, die lachen, wenn die das gutieren, was du tust. Nein.
Ja, doch. Ich habe deswegen gezögert, weil es unterschiedliche Arten von Reaktionen gibt, die man evozieren möchte, wenn man auf der Bühne steht. Und Lachen ist eben nur eine davon. Also ich finde auch, ein Comedy-Programm besteht auch nicht zwangsläufig immer nur aus Lachen. Also es gibt durchaus schon Kurven, in denen man das machen muss und in denen das auch stattfindet und in denen ich persönlich das auch schön finde, weil in erster Linie mache ich es auch für mich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein gelerntes Prinzip, was man dann irgendwann begreift, dass man auf der einen Seite sagt, klar, man versucht den Erfolg immer mit den Lachern und dem Applaus und dem Gejohle gleichzusetzen, was aber gar nicht zwangsläufig immer stimmt. Das hängt auch manchmal vom Publikum ab. Es gibt auch Leute, die tatsächlich ganz bei sich sind, die sich dann für sich freuen. Ich sage mal so ganz, es gibt so diesen ganz berühmten Typen, der dann auch in der ersten Reihe sitzt mit verschränkten Armen. Dann kommt dieses grimmige Gesicht und dann denkst du die ganze Zeit so, oh mein Gott, bitte, bitte, lass ihn nicht. Und er sitzt da aber ganz still und vor sich hin und seine Frau amüsiert sich auch richtig laut und geht aus sich raus und er sitzt also da immer noch mit diesem verschränkten Arm und diesem versteinerten Blick. Und dann kommt er hinterher nach der Show tatsächlich zu dir und sagt dann, was man sagen wollte, ich hab mir amüsiert. Ja? Und es ist auch so eine Typfrage. Und deswegen sage ich auch immer, wenn du dann irgendjemanden sitzen siehst, der dann sagt, okay, ja, dann ich denke immer so, nee, der sitzt da jetzt und sagt, ich amüsiere mir. Ja, so, das ist, ja, jeder macht das so für sich. Ich hatte mal in einer Aufführung eine dralle blauhaarige, ich kann es nicht anders formulieren, eine dralle blauhaarige Lesbe an Tisch 3 sitzen. Sie saß genau in der Sichtachse meines Klaviers. Sie saß auch noch mit anderen Freundinnen da. Und sie war offensichtlich lesbisch, weil sie tauschten also auch zwischenzeitlich noch Possierlichkeiten aus und all das. Also, und sie saß aber die ganze Zeit damit auch versteinertem Blick, immer wenn ich irgendwas machte, was ja die meiste Zeit in diesem Bühnenprogramm da passiert, dann schüttelte sie also den Kopf. Und sie saß also genau in dieser Sichtachse am Klavier, und es war ganz egal, was ich machte, sie saß mit verschränkten Armen und schüttelte den ganzen Abend den Kopf. Und dann war es die Pause und ich denke so bei mir, ach Mensch, vielleicht geht sie ja jetzt und erlöst uns alle davon. Aber nein, sie blieb auch bis zum Schluss. Und ich habe gedacht, nee, jetzt musste einfach mal hin. Ich musste es jetzt mal. Und ich bin da hingegangen und habe gesagt, ja, hallo, guten Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich habe aber gesehen, Sie haben den ganzen Abend den Kopf geschüttelt. Ja, sagt sie, das habe ich schon zu meiner Freundin gesagt. Wie einem sowas einfallen kann. Ich sage, okay. So, und dann ist es dann letzten Endes, ist es dann wirklich dieses Missverständnis, was dann auch mit den Reaktionen einhergeht. Natürlich ist es toll, wenn so ein Saal tobt, aber manchmal ist es auch toll, wenn es mucksmäuschenstill ist und jeder sich konzentriert und du weißt auch genau, hey, das hast du gerade gesagt, das hatte so tatsächlich eine echte Wirkung auch vielleicht.
Und wenn du dann sagst, in erster Linie machst du das für dich, steht das natürlich auch ein bisschen konträr genau zu dieser Reaktion, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das total gut tut, dass das ein wunderschönes Balsam ist zu sehen, dass Menschen auf dich reagieren, auf welche Art und Weise sie das auch immer machen. Das würde ja wegfallen, würdest du es wirklich für dich in deinem Kämmerchen machen?
Ja, für mich heißt nicht für mich in meinem Kämmerchen, das ist auch ganz wichtig, ja. Also, weil das kann ich ja immer, also das, genau. Das kann ich ja, 10 Stunden am Tag Klavier spielen, ohne vernünftig mit den Nachbarn Ärger zu kriegen, weil das ist dann auch alles elektronisch und dann kriegt man auch nichts mit, wenn man nicht zu laut singt und so, alles gut. Nee, wenn ich es nur für mich machen würde, also das ist schon ein Teil, der Transport der Botschaft ist schon ein Teil des Spaßes, der da für mich mit drin steckt. Aber ich finde, wenn man sich zu sehr darauf versteift selber, die Erwartungshaltung hat, es muss jetzt also wirklich die ganze Zeit gegackert und gelacht und irgendwas werden. Es muss also, so ähnlich wie die Stand-Up-Comedians, die machen das ja ganz gerne. Nein, und dann muss noch eine Punchline rein und hier noch und da fehlt noch was und so. Das ist bei Liedern natürlich, ich mache ja sehr viele Lieder. Da ist es natürlich noch ein bisschen anders. Und ich finde, da ist es anders. Und dann kann man das auch so wirken lassen. Also das ist auch gar nicht schlimm, wenn es da mal etwas ruhiger ist oder so. Also ich habe ein Lied über das Sterben. Das heißt die kleine Apfelsine. Und es geht eigentlich gar nicht um viel. Und es ist aber mucksmäuschenstill immer, wenn ich dieses Lied singe. Und es geht also darum, ich wünsche mir eine kleine Apfelsine. Direkt vom Baum, so mag ich es gern, das wäre mein Traum, so möchte ich sterben. Ja, mit einer frisch gepflückten Apfelsine in der Hand, das wäre so schön und außerdem stirb ich dann in einem anderen Land. Denn die Gefahr, dass ich hier irgendwo ums Eck verreck, die ist real. Also verspreche ich, bevor ich weg bin, bin ich weg. Ja, das ist der erste Teil. Und dann geht es weiter. Und es endet dann mit einem sehr langen Kompositum und kriegt dann wieder den Bogen zur Comedy.
Kannst du das erzählen oder ist das schwer jetzt in diesem?
Ich kann es dir zu Ende aufsagen. Ich hoffe, ich kriege es zusammen ohne Musik. Ich könnte es auch spielen, wenn du willst.
Ja, spiel.
Fällt mir gerade mal ein. Warte mal, da muss ich aber was umschalten. So.
Ach, wie toll.
Ist das zu laut oder ist das okay? Ich wünsch mir eine kleine Apfelsine direkt vom Baum, so mag ich gern, das wär mein Traum, so möchte ich sterben. Mit einer frisch gepflückten
hat Felsina in der Hand, das wär so schön und außerdem stirb ich dann in einem anderen Land, denn die Gefahr, dass ich hier eines Tages ums Eck verreck, die ist real, also verspreche ich, bevor ich weg bin, bin ich weg. Ich möchte bei Zitronen wohnen und mich mit Limetten betten, Zisatsumas, Grapefruits meines Guts und auch Pomelos als Allegros, will mit Orangen planschen und mit Hampelmusen schmusen, will mit Bergamotten globetrotten und mit Pomeranzen tanzen. Darum kaufte ich mir schon mal für die Flucht aus der Tristesse eine multifunktionale Zitrimetten, Grape, Pomel, Sinampel, Musa, Zumoran, Pomottenpresse.
Ja, das war das.
Ach, komm, Mensch. Ich fand es ganz toll.
Ach schön, das freut mich.
Ich bin immer so emotional in solchen Momenten. Warte, ich...
Atme mal durch.
Ach, das hat, also ich bin ganz gerührt.
Ach schön. Das war gar nicht meine Absicht. Jetzt ist es, tut mir leid.
Jetzt habe ich geweint, weil ich das so schön finde. Ich, toll, ich trinke mal einen Schluck. Ach, wunderschön. Ich freue mich so, dass du das gemacht hast gerade.
Cool.
Da bin ich schon wieder.
Ja, es ist also doch immer noch ein bisschen, das ist das, was ich meine. Also es geht nicht immer um die Reaktion mit dem Grölen und dem Klatschen und dem, sondern es ist auch was anderes drin. Und es bleibt trotzdem Humor, ja, ein Stück.
Ja, wunderschön. Ja. Also fand ich wunderschön. Bin ganz gerührt.
Toll, dankeschön.
Guck mal, hat es sich doch gelohnt, dass wir das erste Mal verkackt haben.
Was wir alles nicht erzählt haben jetzt. Ja, ja, aber es hat sich gelohnt. Es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer.
Ach, ist toll. Sehr. Toll, ich fasse mich jetzt wieder.
Super.
Komm, nächstes Thema. Fürze anzünden.
Habe ich noch nie gemacht. Du?
Nein, aber es funktioniert immer als Ablenkung.
Ja?
Immer. Super. Merkst du es ja gerade. Welches Thema bereust du, dass wir noch nicht angesprochen haben heute? Was für ein Satzbau.
Also absolut bereue ich selbstverständlich das Thema der erotischen Jeansjackensammlung, was ja wirklich ganz schnell abgehandelt ist, weil tatsächlich meine erotische Jeansjackensammlung, die ja nun gar kein Eigenleben führt, höchstens in deinem Kopf oder wahlweise auf deiner Moderationsliste, auf deiner Fragenliste, es ist tatsächlich so, meine Jeansjackensammlung besteht aus drei Jeansjacken, die allesamt in den 90er Jahren angeschafft wurden, als ich noch eine Jeansgröße von 28 hatte. Und also im Moment ist die einzige Erotik dieser Jeans... Bitte?
Eine Jeansgröße von 28? Da muss ich...
Ja, und heute. Ja.
Und heute 28?
Mhm. Ja.
Gott, warst du ein Spargel.
Ja, ich war ein schlankes... Na. Ein schlankes Mäuschen. Nee, ich habe nicht gehungert oder sowas. Ich habe halt Nee, aber jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich diese Jeansjacken anziehe, dann ist es nun mal eben so, dass also das Einzige, was rausguckt, ist mein Abdomen. Also und zwar, also es quillt überall, egal in welcher Jacke. Und das ist der einzige erotische Anteil an diesen Jacken im Moment. Also da ist nichts Erotisches dran, aber es ist, also das ist die einzige Erotik, die ich noch zu bieten habe, sind die 90er.
Oh Gottchen, dabei spielen die Jeansjacken ja auch perspektivisch nochmal eine Rolle, ne?
Ja, mal gucken. Also vielleicht. Ich habe einen 80er-Jahres-Song gemacht und vielleicht werde ich da mich nochmal in so eine Jeansjacke zwängen. Mal gucken.
Ich dachte, das sei auch Teil deines neuen Programmes, dass wir in den Shownotes verlinken wollten, wie wir es besprochen hatten.
Absolut, ja. Nein, Teil meines neuen Programms ist tatsächlich immer noch die Art und Weise, in die Vergangenheit zurückzuschauen und möglicherweise daraus zu lernen. Mein neues Programm heißt Endlich Exfluencer und ich hatte bisher erst eine Vorpremiere hier in Berlin. Ich freue mich sehr am 13. Dezember, so denn der Corona-Gott will, wird es die Premiere geben, ansonsten halt irgendwann 2024 oder so. Mal sehen. Also ich hoffe, dass uns das erspart bleibt. Es sieht im Moment ja nicht so aus, als würde sich das bessern, sondern es sieht ja eher so aus, als würden wir tatsächlich nochmal eine Theaterschließung oder sowas bekommen. Mhm. Also insofern ist es dann gar nicht so wichtig, das zu verlinken. Aber ich habe es dann mal gesagt. Das ist, glaube ich, der dritte Advent, der 13.12.
So oder so werden wir etliches von dir in den Shownotes verlinken. Darauf hatten wir uns richtig ein Ei gepellt, dass wir das machen in der Vergangenheit.
Absolut. Wir haben ganz viel über Twitter gesprochen. Wir haben über eine Rezension gesprochen von René Polisch, von eines Theaterstücks von René Polisch, was von 2013 ist, wo ganz viele Twitterer mitgemacht haben und nur, weil Else Buschheuer mir eine Karte geschenkt hat damals. dann haben wir über Mutti lügt nicht gesprochen, ein Song, den wo auch ganz viele Twitterer mitgemacht haben, was ich heute immer noch ganz toll finde, wo ich immer noch sehr schade finde, dass wir das Video leider aus rechtlichen Gründen nicht zeigen durften. Und deswegen gibt es nur diesen Song. Aber das warst du schon mit den Showloads, oder? Das Wichtige, das gab es noch
nicht. Nichts spricht dagegen, auch in dieser Folge sämtliche deiner Songs in den Shownotes zu verlinken. Das nimmt uns doch keiner. Wir können das doch einfach frei bestimmen, wir zwei.
Um Gottes Willen. Aber wir finden bestimmt noch irgendwas, was wir noch da verlinken möchten. Was fehlt dir denn jetzt noch an Informationen?
Ach, was so schade ist, war eigentlich auch nochmal die Anekdote rund um James Bond. Wir haben ja auch über die Sexiness von James Bond gesprochen. Auch das jetzt zu reproduzieren, das ist gemein, ne? Weil wir jetzt die ganze Zeit sagen, wir haben drüber gesprochen, das war toll und ihr wisst nichts davon.
Das ist sehr unfair, ja. Ja. Also es ist ja tatsächlich so, ich finde es ja auch, du hast gesagt, also wenn du einen James Bond sehen wolltest, dann wär's wahrscheinlich ein Alter.
Sean Connery.
Ja, Sean Connery. Aber ich finde, das geht mir ja komplett ab, muss ich ja tatsächlich sagen, bei allen James Bonds geht mir diese erotische Komponente komplett verloren. Also es ist bei mir komplett nichts, null. Sieht bei dir ein bisschen anders aus?
Genau, weil für mich bleibt nur die erotische Komponente, weil mich dieses ganze Hin- und Hergelaufe überhaupt nicht interessiert. Mich interessieren die Gadgets nicht, mich interessieren die Autos nicht. Also bleibt mir nur die erotische Komponente exklusive Pierce Brosnan.
Der hat es dir aber auch angetan, also als Negativbeispiel.
Ja, auch darüber sind wir ja so ein bisschen zumindest im DM-Fach bei Twitter noch ins Plaudern gekommen. Ich bin sehr sicher, dass Pierce Brosnan riecht. Streng.
Ja, aber du, ich erinnere mich aber noch sehr gut, wonach Robert Redford gerochen hat. Und das finde ich nämlich auch. Ich finde, Robert Redford riecht nämlich auch. Und du hast gesagt, der riecht nach Kopfhaut.
Meines Erachtens. Ich empfinde das. Also es tut mir wahnsinnig leid. Es liegt wahrscheinlich an dieser Kopfwaschszene. Aber für mich ist Robert Redford riecht für mich nach Kopfhaut.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Schlusswort.
Und für dich riecht er aber nach?
Nein, das möchte ich nicht sagen.
Nein?
Nein, nein.
Dass Justin Timberlake nach Brötchen mit Zwiebeln riecht?
Ja, das stimmt.
Okay.
Es ist...
ach, Mann. Wenn wir uns jetzt tatsächlich verabschieden, was wir ja tun können, müssten wir das aber so machen, dass wir noch ein bisschen Schweizerdeutsch einbauen.
Ja.
Okay. Weil auch das bei Twitter eine Rolle spielt. Kannst du das bitte noch mal einmal kurz erzählen, warum das eine Rolle spielt?
Ja, es hat mit Tam Hongs zu tun und mit der großartigen Akkordeonistin Claudia Wamwas, die ja nun durch die Schweiz mittlerweile reist mit ihrem Buch Ich sitze im Bus und diese kleinen Anekdoten überall zum Besten gibt und quasi eine Lesereise, glaube ich, macht auch mit und ohne Akkordeon, was ganz toll ist. Und es gab sich einfach, dass ich mag diesen Schweizer Dialekt sehr gerne. Wir haben uns zu dritt getroffen, tatsächlich beim ganz tollen Twitter-Treffen in Köln. Und zwar im Kölner war das was Kölnes, Köllestrin. Mhm. Und da haben wir uns verabredet, tatsächlich waren vorher was essen und sind dann auch sehr sorgsam und sehr langsam den Weg vom Hotel zum Kölner gelaufen. Den mussten wir sehr sorgsam ablaufen, damit sich die Akkordeonistin alles einprägen konnte, jedes einzelne Objekt, damit sie auch den Weg zum Hotel wieder zurückfindet. Und das war sehr, sehr, sehr nett. Und mein Schweizerdeutsch oder mein Schweizerdeutsch ist ganz grauenvoll schlecht. Ich behaupte lediglich immer nur, irgendwelche Neologismen zu kennen, die gerade wieder neu erfunden worden sind, wo sich dann die Akkordeonistin eher drüber aufregt. Und sie hat mir mittlerweile schon, ich glaube, ich habe schweizweit Kantonverbot. Ja.
Aber es ist etwas, was, ja, eigentlich hast du dich damit so ein bisschen in mein Herz getwittert. Wir haben uns ja noch gar nicht so lange bei Twitter.
Das ist ganz frisch, wir sind noch in der Probephase.
In den kritischen 3 Monaten, aber ich glaube, sieht ganz gut aus. Du gehst da ja sehr sorgsam um mit Sprache, du gehst sehr, sehr sorgsam um auch dann mit dieser Begebenheit, das ist dir schon wichtig, ne? Das ist
ja, absolut. Doch, das ist mir schon wichtig. Also ich bin auch sauer, wenn ich mich mal irgendwie vertippe oder so bei Tweets. Also ich muss natürlich sagen, okay, ich kann es ja trotzdem erzählen. Ich finde, ich habe immer gedacht, Robert Redford riecht nicht nach Kopfhaut. Robert Redford riecht nach kennt ihr diesen Spülmaschinentellermuff mit Ei? Ja, da habe ich immer gedacht, der riecht danach. Und du meintest, dass der, wie heißt er, Justin Timberlake, dass der nach Mettbrötchen riecht.
Mit Zwiebeln.
Mhm. Und ich dachte immer, er riecht nach Gummilatschen und Pinatencreme. Also ich finde, er hat so ein Koriandergesicht. kennst du diese? Koriander ist ja auch so eine, gibt ja Leute, die genetisch Koriander überhaupt seifig finden. Mhm. Es sind ungefähr 19% der Weltbevölkerung, für die ist das ganz grauenvoll mit Koriander. Es ist tatsächlich genetisch, weil die Rezeptoren für diese Alkaloide genau die gleichen Rezeptoren sind wie für Seife.
Ist nicht wirklich? Erfindest du das alle?
Nein, echt nicht. Es können auch 17% sein, aber es sind 17 oder 19% der Weltbevölkerung. Für die Koriander einfach scheiße. Ja, für mich auch. Und ich finde, er hat so ein Koriander-Gesicht. Er ist irgendwie so ein Ist ja ganz nett, aber irgendwie hat er so ein Koriander-Gesicht, finde ich, Justin Timberlake.
Er riecht nach Mettbrötchen und Zwiebeln für mich und damit ist sämtliche Sexiness leider verflogen. Ich habe das mal in der Bravo gelesen, dass er im Video vorm Dreh zu Senorita ein Mettbrötchen mit Zwiebeln gegessen hat und daraufhin seine Tanzpartnerin so derartig damit gepeinigt hat, die sich so gefreut hatte auf diesen Dreh mit Justin Timberlake. Und dann riecht der Mann nur nach Zwiebeln und Matt. Und seitdem, ja, gut.
Und das ist, aber da bist du jetzt ja eigentlich mit deiner Einschätzung, ist ja eigentlich, wenn man so will, ist Justin Timberlake ein Gossip-Opfer.
Ja.
Ich. Ja. Also du bist, genau,
ja. Ich bin durch mit ihm jetzt.
Richterin, Henkerin und er ist. Und alles nur wegen dieses Einberichts. Und was ist, wenn er jetzt nicht stimmt? Gab es einen Faktencheck?
Ja, ich wüsste aber nicht, ob ich ihm noch mal eine Chance geben könnte, weil also Gerüche, Menschen, die du nicht gut riechen kannst, auf Anhieb, gibt's da eine zweite Chance?
Hm. Nee, ich glaube, doch, wenn es doch sowas ist wie Mettbrötchen, dann vielleicht schon.
Ja, gut.
Das kommt ja, das ist ja dann schon, das hat ja einen Ursprung, also der Geruch dann, der hat ja eine Herkunft. Also es ist ja nicht der ganze Justin, der dann nach. Also dann wäre ich auch, dann würde ich auch sagen, nee. Also wenn der ganze Justin nach Mettbrötchen mit. Aber wie gesagt, Justin Timberlake ist für mich ja eher dieses Gummilatsch Pinatencreme. Aber ja, so ist. Ja, aber das ist mit dem Schlusswort hattest du.
Deswegen habe ich versucht, nochmal den Bogen zum Schweizerdeutsch zu biegen, weil du dich auf Schweizerdeutsch verabschiedet hast in der vergangenen Folge und ich fände das toll, wenn wir das nochmal reproduzieren könnten, weil das war wirklich schön.
Also wir haben gesagt, okay, also es ist ja eigentlich, es ist ja gar kein echtes Schweizerdeutsch, aber ich würde, wenn ich was sagen würde, würde ich vielleicht Tschüssle sagen. Ja, ich glaube, es ist vielleicht eher was Schwäbisches sogar.
Tschüssli, hast du gesagt.
Tschüssli. Tschüssli. Ach, vielleicht können schwitzen wir zum. Okay, Tschüssli. Da habe ich, stimmt, ich habe Tschüssli gesagt. Dann, okay, und dann, aber dann lassen wir die Stille quasi auf uns wirken, würde ich dann sagen. Also jetzt machen wir es nicht, sondern wir lassen das einfach mal. Also dann so. Tschüssli. Ich wollte ja auch immer so ein Radiomoderator werden eigentlich. Also, ja. Das ist, wo man dann so sagt, so, gleich das Wetter. Ja, irgendwie so, aber das ist halt, aber es ist einfach nicht so. Meine Mutter sagte ja auch immer, das muss ich auch sagen, meine Mutter sagte ja immer, ja, das mit den Liedern, das ist ja wirklich schön, aber diese Stimme, ich muss das sein mit dem Singen. Ja, es ist, und deswegen, es ist halt, ich habe mir das immer gewünscht, so eine ganz tolle Radiostimme zu haben. Und dann sagt man so, das Wetter, Tschüssli. Also jetzt hat es, Tschüssli.
Was soll ich jetzt machen?
Ja, ich kann das auch nicht. Ich ertrage das auch nicht, diese Stille einfach auf sich wirken zu lassen. Ich kann es vielleicht. Ich meine, ich sag Tschüssli, du sagst Tschüssli. Ich meine, dann ist es, weißt du?
So. Lass uns noch kurz einmal resümieren. Mhm. Folge 2 mit dir war genauso von Höcksken auf Stöcksken wie Folge 1.
Definitiv.
Fand ich auch. Trotzdem wunderschön, finde ich.
Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
Ich auch. Ich danke dir. Und jetzt, du zuerst.
Tschüssli.
Tschüssli.
Tschüssli. Ah nee, wir wollten das ja wirken. Tschüssli. Ja. Tschüssli.
Tschüssli. Nee, das war nicht gut. Tschüssli. Tschüssli.
Tschüssli.
Komm, wir legen auf.
Ja.
Nein, du legst auf.
Tschüssli.
Tschüssli. Danke, Tom.
Danke, Christine.